Der Bitcast, das ist, ihr wisst es, für euch die sicherste Methode, Bier zu trinken, ohne dabei auch nur die Augen aufzumachen, denn wir sind in deinem Kopf. Du hörst uns, zu sehen gibt es hier nichts. Das ist auch super, weil das ist die perfekte Gelegenheit, auch mal in Jogginghose einfach mal so eine Sendung zu moderieren, ne? So wie ihr das auch aus dem Homeoffice kennt. Bei mir ist Dr. Stefan Meiner. Direkt die Frage an dich, hast du eine Jogginghose an?
Ich war gerade kurz irritiert bei deiner Anmoderation. Nein, ich habe keine Jogginghose an.
soll ich? Also wir beide sind ja Corona-konform über eine Videokonferenz miteinander verbunden.
Ja, ganz genau.
Soll ich mal
ja.
kurz aufstehen? Ich hab tatsächlich.
Du hast jetzt keine Jogginghose. Oh, du hast eine Jogginghose an.
Ich habe eine Jogginghose an, auch noch so eine billige für 10 Euro. Ganz schlimm.
Okay.
Dass ich so einem Doktor unter die Augen trete, ne, das hätte ich auch nicht gedacht. Das kannst du mal sehen, was Homeoffice aus mir gemacht hat jetzt während Corona.
Oh, Wahnsinn. Besser als eine Unterhose. Wenigstens eine Jogginghose drüber.
Dr. Stefan Meiner ist bei mir zu Gast. Du bist nicht nur Braumeister, du bist der erste Braumeister bei Bitburger, der Hauptabteilungsleiter für die Bierherstellung. Das heißt, also bevor ich mich jetzt zu Hause an den Kessel stelle und selber irgendwas ausprobiere, was passiert, wenn ich zum Beispiel jetzt Hopfen, Wasser und Malz in den Topf zusammengieße, frage ich lieber vorher dich, weil du weißt da Bescheid. Du kannst dann sagen, nee, lass das lieber mal, oder?
Ja, sagen wir mal, ich kenne mich mit Bier ganz gut aus. Ja. So von der Ausbildung her, ich habe Brauwesen studiert in Berlin und habe da auch promoviert und bin jetzt seit 8 Jahren bei Bitburger und war vorher bei der Königsbrauerei auch 5 Jahre, gehört ja auch zur Bitburger Brauergruppe. Also ich kenne mich ganz gut, was Bierbrauen angeht, aus. Ich bin bestimmt nicht perfekt, also ich lerne auch jeden Tag noch neu dazu. Aber so die Grundlagen, die könnte ich dir schon erklären, wie wir bei dir in der Küche Bier brauen könnten.
Ich finde das ja ganz spannend. Also erstmal vorweggeschickt, also in der Küche Bier brauen, da bin ich nicht so ein mega Fan von, weil ich habe einen Sohn, der kommt dann vorbei, der hustet mal einen Topf, das ist alles nicht so hygienisch. Ne? Also deswegen, ich bin schon ein großer Fan von Stubbi, von okay. Kästen, von Bitburger. Ich bin ganz traditionell jemand, der das kauft. Aber gehen wir mal den Fall durch, ja. Ich würde jetzt auf die Idee kommen, Bier zu brauen. Wahrscheinlich erklärt sich das so für unsere Zuhörer am besten. Wie funktioniert das, dieser Brauprozess? Wie macht man Bier, Stefan?
Ja, also dafür braucht man also erstmal 4 Rohstoffe. Der Hauptrohstoff ist natürlich Wasser oder Brauwasser, kann man auch sagen. Dann braucht man Gerstenmalz, wenn man Pilz zum Beispiel braut, oder Weizenmalz für ein Weizenbier. Dann braucht man eine gute Hefe, die hinterher aus dem Zuckern, aus dem Malz Alkohol macht. Und natürlich den Hopfen. Ja. Der Hopfen gibt dem Bier so ein bisschen ein ganz spezielles Aroma in verschiedene Richtungen. Vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf. Mhm. Das sind erstmal die 4 Zutaten. Ja. Und dann brauchst du natürlich noch entsprechende Gefäße, wo du quasi diese ganzen Zutaten, die du jetzt hast, verarbeiten kannst. Ja. Dann brauchst du so ein Malzgefäß, wo erstmal das Malz, was vorher klein gemacht wurde, geschrotet wurde, mit dem Brauwasser zusammengebracht wird. Und dann hält man da verschiedene Temperaturstufen ein, um einfach die Inhaltsstoffe des Malzes optimalerweise möglichst gut herauszulösen. Da muss man fest und flüssig wieder trennen. Das heißt, du bräuchtest noch ein Gefäß, wo irgendwie so ein Siebboden drin ist, wo dann das Feste oben drauf liegen bleibt und das Flüssige durchsickert. Dann müsstest du das Ganze noch kochen, also bräuchtest ein weiteres Gefäß.
Mein Gott, ist das kompliziert.
Das hört sich kompliziert an, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert.
Okay, also ich bin jetzt im Augenblick, gedanklich bin ich jetzt noch im Augenblick in der Küche. Bin ich überhaupt am richtigen Ort für ein Bier zu brauen?
Ja, wenn du nur 5 Liter brauen willst, vielleicht. Bei uns wäre das ein bisschen wenig.
Ja, da fängst du mich schon an, ja, ja. Mhm.
Genau, also um jetzt mal direkt zur Brauerei oder zu unserem Sudhaus zu kommen. Bei uns ist es natürlich ein bisschen größer und wir haben dann ganz am Anfang eine große Schrotmühle, um das Malz zu zerkleinern. Wir haben einen Maisbottich, wo dann das, was ich eben sagte, das Brauwasser mit dem Malz zusammengebracht wird. Wir haben einen großen Läuterbottich, so ist das Fachwort für dieses Gefäß mit dem Siebboden drin, wo das Ganze dann getrennt wird, fest und flüssig. Und die absickernde Flüssigkeit, die heißt dann hinterher Würze und die kommt in die Würzepfanne. Und wie das Wort Pfanne schon sagt, wird jetzt gekocht. Etwa bei uns sind das so 1 Stunde und dann kommt der Hopfen dazu. Mhm. Dann kühlt man das Ganze runter und dann ist man im Sudhaus schon fertig. Also dann wäre dann dein Küchenteil schon fertig. Und dann würde man in den Gärkeller gehen, wo man das Ganze vergärt mit Hefe und hinterher nochmal lagert und die weiteren Prozesse stattfinden.
Und deine Rolle dabei ist dann jetzt so, also wie muss ich mir die vorstellen als erster Braumeister, als Hauptabteilungsleiter für die Bierherstellung? Ist das dann so, dass du dann die ganze Zeit mit einem weißen Kittel durch die Firma läufst und schreist, wir brauchen mehr Malz oder ruf die Zentrale an, der Hopfen ist alle? Oder was? Wie sieht dein Job bei Bitburger so aus?
Ich habe noch nicht mal einen weißen Kittel. Ja. Also weiße Kittel haben sie nur bei uns im Labor.
Ein Doktor ohne weißer Kittel, meine Damen und Herren.
Sowas gibt es. Nee, das mache ich natürlich nicht, sondern meine Aufgabe ist es wirklich zu gucken, erstmal die Rohstoffseite, die ist natürlich ganz wichtig für ein gutes Bier, sicherzustellen, dass wir überhaupt genug Rohstoffe haben, dass die Qualität der Rohstoffe so ist, wie wir uns das vorstellen. Ich muss natürlich auch sicherstellen, dass alle Prozesse richtig laufen, also dass die Gefäße oder Pumpen, Leitungen, Ventile, alles, was wir so haben, dass das vernünftig funktioniert, dass also der Bierbrauprozess ablaufen kann, so wie wir uns das vorstellen und die entsprechenden Parameter auch richtig eingehalten werden. Ich muss natürlich dann im weiteren Schritt auch immer die ganzen Zwischenstufen kontrollieren. Also ich muss gucken, ist die Würze, die wir hergestellt haben, auf dem Qualitätsniveau, was wir uns vorstellen, wie funktioniert die Gärung oder wie läuft die Gärung, besser gesagt, ist das alles so, wie es sein soll, ist die Qualität des jungen Biers so, wie sie sein soll. Das sind so die qualitativen Geschichten, beziehungsweise die Rohstoffverfügbarkeit. Dann natürlich bin ich ja nicht alleine, sondern ich habe noch eine ganz gute Mannschaft bei mir im Hintergrund, wo dann auch wieder Braumeister sind und Brauer und Melzer. Da muss man natürlich auch immer gucken, dass man wieder frischen Nachwuchs bekommt. Also da gibt es immer ältere Kollegen, die irgendwann mal in den verdienten Ruhestand gehen. Das heißt, wir bilden auch selber aus. Also wir stellen jedes Jahr 2 Brauer und Melzer neu ein, die dann angelernt werden. Da muss man natürlich auch gucken, dass das vernünftig passiert. Ja, jetzt muss man überlegen, was sind noch weitere Aufgaben. Das Ganze muss natürlich auch im Rahmen der qualitativen Spezifikationen ablaufen. Also wir haben für jeden Prozess festgelegte Parameter, die eingehalten werden müssen. Es werden auch vom Labor sehr viele Proben gezogen und analysiert und teilweise auch verkostet. Machen wir natürlich auch selber, aber das Labor macht es zusätzlich auch. Mhm. Und sobald da irgendwas nicht stimmt, dann ist es natürlich auch die Aufgabe des Braumeisters zu gucken, oh, was ist da passiert, was machen wir jetzt weiter? Also das ist ein ganz großes Feld. Also die, kurz zusammengefasst, die Herstellung von qualitativ gutem Bier, so einfach wie sich das anhört, mit allem, was dazugehört in den ganzen Einzelprozessen, ja.
Und wie reagieren die Leute? Es ist ja kein alltäglicher Beruf, ne? Also du bist der erste Braumeister, den ich treffe. Wie reagieren denn die Leute so, wenn du dann mal, ja, du bist von mir aus in der Kneipe, wenn sie dann mal wieder auf sind, bist dann da, ja, und dann sagst du dann mal, was du beruflich machst. Wie reagieren die Leute da drauf? Also ich stelle mir gerade vor, die klassischen Fragen sind dann so, aha, du hast also das Bitburger gemacht oder was kommt dann?
Ja, das kommt zum Beispiel auch. Also erstmal ist es, die Reaktion ist meistens positiv. Ja. Also es ist positiv, als wenn man jetzt sagt, ich bin, keine Ahnung, Versicherungsvertreter oder so, ja, ohne die jetzt irgendwie schlecht darstellen zu wollen. Das ist bestimmt auch ein interessanter Beruf, aber das ist ein bisschen alltäglicher, ja. Aber Braumeister, ja, echt. Und dann kommt direkt die Frage, die du gerade gestellt hast, was machst du nur da und wie funktioniert das Ganze denn? Und je später der Abend, dann werden die Leute auch mutiger und sagen, ja, Bitburger, da ist ja letztens das gewesen oder das gewesen und wieso ist denn das so? Stellen dann auch gut, teilweise auch ganz interessante Fragen, ja, und worauf man dann antworten muss oder kann, ja, also je nachdem. Es ist auch nicht immer angenehm, weil man ist dann direkt so im Fokus und muss bei Kritikern in die Verteidigungshaltung gehen oder warum macht ihr das denn so? Und manchmal hat man einfach Lust, da in Ruhe am Tresen zu sitzen und ein Bier zu trinken und will nicht unbedingt jetzt wieder darüber reden, warum jetzt das so ist und so ist. Mhm. Aber ich würde mal sagen, in 99% der Fälle ist das sehr positiv. Ja. Macht mir auch Spaß.
In meiner aktiven Radiomoderatorenzeit habe ich mir dann einfach irgendwann angewöhnt, nicht mehr zu sagen, dass ich Radiomoderator bin, sondern ich habe gesagt, ich habe eine Pommesbude. Da kamen dann nicht mehr so viele Fragen. Also da kann sich halt jeder was drunter vorstellen. Ne? Auch, ja, ich wäre gerne Pommesbudenbesitzer, aber ich glaube, ich wäre dafür nicht qualifiziert. Vielleicht ist das ein Tipp, dass du das einfach mal irgendwann sagst, ich mach Pommes.
Ja, aber dann kommen bestimmt Fragen, ja, warum sind die Pommes immer so labbrig und müsst ihr die nicht 3 Minuten frittieren statt 2 und das ist, glaube ich, auch kein einfacher Job.
Darf ich fragen, in was du denn deinen Doktor gemacht hast? Also du bist jetzt kein Doktor Med, ne? Du bist Doktor Brauwesen.
Doktor Brauwesen. Also man studiert Also man kann in Deutschland Brauwesen studieren. Da gibt es eigentlich zwei große Lehrbetriebe. Das ist einmal in Weinstephan in München und in Berlin an der TU Berlin, also Technischen Uni Berlin. Die arbeitet sehr eng auch zusammen mit der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin, VEB Berlin, kurz abgekürzt. Und da war ich. Und dann absolviert man ein ganz normales Ingenieurstudium, also die ersten vier Semester. Da sind viele auch ein bisschen enttäuscht. Da macht man wirklich Ingenieursgrundlagen. Da hat man nur Mathe, Chemie, Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter. Man hört von Bier gar nichts. Ja. Und dann kommt das Hauptstudium, weitere vier Semester, und da geht es dann nur noch um Bier. Da kommen dann wirklich die richtig tiefen Sachen zum Bier. Und darin kann man dann auch promovieren. Also wenn man dann Lust hat und sagt, ich würde gerne noch ein bisschen weiter forschen über Bier und ich habe auch Spaß an daran Lehrveranstaltungen abzuhalten und Studenten was beizubringen, dann promoviert man noch hinterher. Und das habe ich eigentlich gemacht.
Ja. Das ist ja auch schön, das sagen zu können. Es gibt ja die ein oder andere Kneipe, die bietet so ein Bierdiplom an für Kunden. Mhm. Ne? Kennst du vielleicht? Du kannst sagen, du hast den Doktor da drin. Ne? Und dann sagen alle, wow. Der verträgt aber viel.
Ja, aber ich glaube, die Bierdiplom-Leute, also die sind auch ganz fit. Ja, die wissen auch schon ganz, ganz genau, was sie da machen, ja.
Das heißt, du kennst dich natürlich auch ein bisschen mit der Geschichte des Brauwesens aus, ne? Also so ein bisschen, was für ein Verlauf das in den Dekaden und Jahrhunderten genommen hat. Also wie lange bist du in dem Beruf schon drin? Wie lange machst du das?
Fast 30 Jahre, ja.
Gibt es Unterschiede zum Bierbrauen, als du angefangen hast, und zum Bierbrauen heute?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Das hängt ein bisschen auch von der Größe der Brauerei ab. Also kleine Brauereien sind auch heute noch nicht so automatisiert, sage ich mal, wie sehr große Brauereien. Was nicht heißen soll, dass es keine Handarbeit mehr gibt, aber man hat schon bestimmte Sachen automatisiert. Aber generell hat sich da auch schon viel geändert, definitiv. Also ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren habe ich mal in so einer kleinen Brauerei, das war meine erste, da hatte ich gerade Abitur und habe so gedacht, ja, Brauwesen könnte was sein, guck dir jetzt mal an, und habe dann ein ziemlich langes Praktikum in einer kleinen Brauerei gemacht. Und das war wirklich, ich glaube, so haben die noch vor 150 Jahren Bier gebraut. Also richtig viel Handarbeit, sehr viel, auch händische Reinigung. Also ein Brauer muss auch Lust haben an Reinigungsarbeiten oder irgendwas sauber zu halten. Und das war wirklich so, man hat dann liegende Tanks, da ist eine kleine Öffnung. Heute würde ich da wahrscheinlich kaum noch durchpassen. Damals hatte ich noch ein paar Kilo weniger. Da quetscht man sich dann durch, ist dann in so einem Riesentank mit einer Lampe, die man da mitgenommen hat, hat einen Eimer mit irgendeiner Reinigungslösung dabei und eine Bürste und fängt dann an, von innen in dem Tank die Wand sauber zu machen, wo Hefe vielleicht noch dran geklebt ist oder sonstiges. Und ich glaube, so haben die das vor 150 Jahren, oder nicht, ich glaube, ich weiß, so haben die das vor 150 Jahren auch gemacht. Das war schon sehr viel Handarbeit. Also, und das ist teilweise heutzutage schon ein bisschen modernisiert und automatisiert. Also um bei diesem Beispiel zu bleiben, Tankreinigung, man hat dann eine Sprühkugel drin, startet dann den Reinigungsprozess und das läuft einfach automatisch. Da muss keiner mehr reinkrabbeln, im Normalfall. Ja. Es gibt schon noch Sonderreinigungen, haben wir hier auch. Wenn wir unter Läuterbottich zum Beispiel sauber machen, dann krabbeln wirklich die Brauer da, oder nicht krabbeln, sondern gehen da rein mit Bürste und machen den Bottich von innen sauber. Ja.
Steht dann in der Stellenbeschreibung drin, dass die besonders schlank sein müssen? Oder gibt es da auch für Menschen wie mich, so für korpulente?
Gar nicht, ja. Also du siehst zum Glück jetzt mein Unterteil nicht. Ich bin auch nicht der Schlankeste.
Meine Vermutung ist, dass du eine Jogginghose an hast und das einfach nicht erzählen willst.
Jetzt stehe ich wirklich mal kurz auf. Ich habe eine Jeans.
Tatsächlich eine Jeans, okay.
Ja, das ist der Beweis. Quatsch. Nee, überhaupt nicht. Das steht nicht drin und das ist heute auch nicht erforderlich. Also wir haben auch viele Kollegen, die essen und trinken natürlich ganz gern. Das find ich sogar gut, weil wenn man Brauer werden will, da braucht man auch ein bisschen, man muss ein bisschen Genussmensch sein, meiner Meinung nach. Und Genussmenschen, die essen und trinken halt gern mal vielleicht das eine oder andere zu viel. Das gehört aber zum Brauerberuf. Also ich kann mir schwer vorstellen, so einen straighten, durchtrainierten, muskelorientierten Bodybuilder, der sagt, ich bin jetzt Brauer und ich trinke aber jetzt immer nur ein kleines Bier und esse dazu einen Salat oder so. Ich glaube, das Gibt es bestimmt, aber das ist jetzt nicht so das klassische Berufsbild, würde ich sagen.
Ich kann dich beruhigen, das ist jetzt auch nicht so meine Vorstellung davon. Ah, ein Salat und dazu jetzt ein schönes Bier. Also das, es gibt Menschen, die das machen. Meine Frau zum Beispiel, die kann das sehr gut. Also das ist, Bier kann man ja zu jeder Gelegenheit trinken. Und vor allem Bitburger. Und du hast ja auch so ein bisschen Geschichte. Du hast ja nicht nur in der Bitburger Brauerei gearbeitet. Was sind denn so die Unterschiede zwischen dem Brauprozess bei Bitburger und dem Brauprozess in anderen Brauereien? Also man schmeckt es ja, aber wie kommt das zustande?
Das Schöne bei uns hier ist eigentlich, wir haben immer so eine gute Kombination aus Tradition, die wir bewahren wollen, und modernen Sachen. Also wenn du jetzt hier bei uns in der Brauerei wärst für eine Führung, dann würdest du sehen, viele Prozesse, die sind noch so, wie die früher waren. Ja? Also unsere Brauerei ist über 200 Jahre alt. Die haben die vor 200 Jahren ähnlich gemacht. Ja? Also das Maischen von Malz oder das Läutern hinterher Würze kochen, diese grundlegenden Prozesse, das sind genau die gleichen. Und wir sind da sehr traditionell. Also ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel beim Maischen, also wo man das Brauwasser mit dem geschroteten Malz zusammenbringt. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man das, und dann hat man ja verschiedene Temperaturstufen, und da gibt es verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Man kann jetzt sagen, so, ich habe jetzt nur ein Gefäß, mache das langsam warm und dann halte ich mal bei 64 Grad nach Rast und dann gehe ich auf 70 Grad, alles in einem Gefäß. Das wäre so relativ modern, machen wir nicht. Wir verwenden, das heißt in der Fachsprache, ein Zwei-Maisch-Dekoktionsverfahren, ganz langes Wort. Wir kochen die Maische zweimal, ja, und das macht heute in Deutschland, würde ich sagen, machen relativ wenig. Ja. Das ist aber einfach aus der Historie geboren, weil wir gesagt haben, das bekommt unser Bier ganz gut, auch dem Geschmack oder gerade dem Geschmack. Und da wollen wir eigentlich nicht von weg. Ja, auch wenn es mehr Aufwand ist, ich brauche ein zweites Gefäß, ich brauche hohe Temperaturen, um diesen Kochprozess zu machen, dann haben wir trotzdem gesagt, nee, wir bleiben dabei, wir wollen dazu haben. Oder wenn ich in den Gärkeller gehe, wir lagern sehr lange. Also wir haben eine sehr kalte Lagerung bei minus 1,5 Grad oder minus 1 ungefähr und lassen das Bier 2 Wochen bei dieser Temperatur lagern. Das muss man nicht machen. Also es gibt viele Brauereien, die lagern entweder gar nicht mehr, die kühlen einmal kurz runter, bevor sie das Bier filtrieren und dann abfüllen, oder machen das Ganze nur kurz oder machen das Ganze bei höheren Temperaturen, bei plus 5 oder sowas. Auch da haben wir gedacht, nee, wollen wir eigentlich nicht. Für die Qualität unseres Biers ist es eigentlich gut, eine lange kalte Lagerung zu haben. Das ist für die Bekömmlichkeit gut, das ist für den Schaum gut und gerade auch für den Geschmack. Oder was fällt mir noch ein? Unsere Hefe zum Beispiel. Unsere Hefe ist eigentlich ziemlich kompliziert. Also es gibt Hefen, die sind relativ einfach zu führen. Die gibt man in die Würze rein und die gären fast immer. Man hat kein Problem. Man kann die auch bei höheren Temperaturen verarbeiten, ist dann sehr schnell fertig. Und wir haben eine Hefe, die auch nur wir haben. Also die hat keine andere Brauerei, sondern die gibt es wirklich nur in Bitburg. Die stellt schon ziemlich besondere Ansprüche. Also da muss man die Temperaturführung ganz genau beachten und gucken, wie verhält die sich, in welchen Stadien. Die ist sehr kompliziert. Ja, manche sagen auch die Diva deswegen. Und da bleiben wir aber bei. Also wir hätten auch sagen können, nee, komm, lass uns so eine einfachere Hefe holen. Das ist viel unkomplizierter und da sind wir auch viel schneller fertig und das Ganze ist viel billiger. Machen wir aber nicht. Ja. Und das sind so Sachen, dieses Traditionelle. Um jetzt auf das Moderne zu kommen, was ich eingangs ja sagte, Mischung aus traditionell und modern. Wir sind jetzt trotzdem nicht so, dass wir sagen, ja, vor 200 Jahren war alles super und alles, was danach kam, ist Schrott, sondern wir versuchen immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und gucken uns wirklich jede neue Technologie an. Dafür haben wir auch extra eine Versuchsbrauerei. Sobald also ein Hersteller kommt und sagt, ich habe hier das super System zum Würzekochen, zum Gären, zum Läutern oder was auch immer, versuchen wir das zu bekommen im kleinen Maßstab und probieren das selber aus. Ja, oder es gibt neue Rohstoffe, die sagen jetzt hier ganz neue Gerstensorte, viel besser als die alte und der Geschmack ist viel besser, oder eine neue Hopfensorte. Das gucken wir uns an, ja, und probieren das aus. Und wenn es tatsächlich so ist, dass man da einen Vorteil gewinnt und sagt, und wir dann selber sagen, Mensch, das ist ja wirklich eine Innovation, dann etablieren wir die auch. Ja. Also wir haben dann auch Teile der Brauerei, wo wir gedacht haben, nee, da ist das Moderne wirklich besser und da müssen wir jetzt auch mal eine Investition tätigen und in diesen neuen Bereich reingehen. Und das ist das Schöne, was wir hier eigentlich haben.
Es gibt ja nicht nur Unterschiede zwischen dem Brauprozess bei Bitburger und dem Brauprozess bei anderen Brauereien, sondern es gibt auch Unterschiede von Bitburger zu Bitburger. Ganz besonderes Bier, gerade jetzt in dieser Saison, kann ich nur empfehlen. Ich habe es auch letztens in einem Podcast-Tasting hier ausprobiert und vor allem auch probiert und genossen. Es ist das Winterbock. Was unterscheidet da den gewöhnlichen Brauprozess zum Brauprozess mit dem Winterbock? Also das Winterbock, es hat ja so eine fruchtige Note und so. Also man merkt auf jeden Fall große Unterschiede zu allem, was im Sortiment von Bitburger so ist. Was macht das Bitburger in der Herstellung so besonders?
Also Winterbock ist erstmal eine ganz andere Bierkategorie. Ja? Also Pilz, das ist ja unser Flaggschiff und unsere Hauptmarke eigentlich. Das ist ein klassisches Vollbier. Und beim Winterbock sind wir in der Region der Starkbiere. Also wir haben viel mehr Alkohol, in dem Fall 7%. Und das kommt durch eine höhere Stammwürze. Was heißt jetzt Stammwürze? Die sind im Fall vom Winterbock bei 16,8. Stammwürze sagt einfach etwas darüber aus, wie viel Malz habe ich verwendet in dem Bier. Also wie viel Malzzucker ist hinterher in Lösung gegangen im Sudhaus. Ja. Und das war auch die große Herausforderung beim Winterbock. Einfach diese hohe Menge an Malz, oder der Brauer sagt Schüttung, also wie viel Malz ich da am Anfang in das Maisgefäß reingebe, zu verarbeiten. Weil unsere ganzen Prozesse, unsere Gefäße, die sind natürlich auf Pilz ausgelegt, weil das unser Flaggschiff ist, weil das unsere Hauptmarke ist. Und da kann man nicht einfach sagen, so, jetzt mache ich da mal heute ein Bockbier und morgen mache ich da wieder was ganz anderes. Sondern das muss man sich genau überlegen, muss die ganzen Prozesse anpassen, muss gucken, geht das überhaupt mit unseren Gefäßen, geht das mit der ganzen Peripherie, die wir so haben in der Brauerei. Genau, das ist erstmal der Hauptunterschied zwischen Pilz und Winterbock, Starkbierkategorie. Und dann haben wir noch ein bisschen was anders gemacht, weil Bock machen jetzt auch andere Brauereien. Wir sind jetzt nicht der Erfinder des Bockbieres, das gibt es schon ziemlich lange, sondern wir haben gedacht, wir wollen nicht nur auf der Malzseite, also wir wollen nicht nur mehr Malz reingeben, wo hinterher mehr Stammwürze und Alkohol draus wird, sondern wir wollen auch auf der Hopfenseite was machen. Weil das einfach eine super schöne Kombination ist, Malzsüße, die ich reinbringe, und hinterher ein schönes Hopfenaroma dazu. Und haben das Ganze dann so realisiert, dass wir im Prinzip eine ganz spezielle Hopfensorte, die heißt Kalista. Es gibt ja über 200 Hopfensorten. Und Kalista zeichnet sich durch ein ganz besonderes, fruchtiges, angenehmes Aroma aus. Und haben die sehr spät im Prozess dazugegeben. Normalerweise gibt man den Hopfen in die Würzepfanne, also wenn das Ganze eine Stunde gekocht wird. Das haben wir nicht gemacht, sondern danach kommt noch ein Gefäß, das nennt sich Whirlpool. Dann kommt die Kühlung und wir haben es in den Whirlpool reingegeben. Also der Würzekochprozess war schon vorbei. Und das führt einfach dazu, dass die ganzen Aromen, die in dem Hopfen drin sind, in dem Bier drin bleiben. Also nicht beim Würzekochen, wie der Prozess Kochen ja schon sagt, verdampft sehr viel. Da würde auch sehr viel Aroma rausgehen. Und das kann ich dadurch verhindern, dass ich einfach später den Hopfen reingebe. Und genau das haben wir gemacht. Und dadurch kommt dieses schöne, fruchtige Aroma in das Bier hinterher rein.
Du erzählst so begeistert vom Winterbock und vom Brauen. Das ist doch nicht nur ein Job für dich, ne? Oder? Also wie viel Herzblut, wie viel Überstunden hängen im Winterbock drin von dir?
Also ich rechne gar keine Überstunden ab, weil mir macht es einfach super Spaß, hier zu sein. Und ich bin auch hier. Du würdest mich
erreichen. Arbeitgeber hört auch zu, das müssen wir jetzt sagen.
Ja, ja, auch unabhängig davon. Also ich hab mir den Beruf bewusst ausgesucht, ja. Und nicht nur, weil oder überhaupt nicht mit der wenn es jetzt nach Geld gegangen wäre oder nach Arbeitszeiten hätte, dann würde man was ganz anderes machen, sondern da steckt ganz viel Leidenschaft drin. Ja. Also ich bin wirklich super gerne Brauer. Mir macht das unheimlich viel Spaß und bin in der glücklichen Lage, ich muss wirklich keine Stunden zählen oder abrechnen oder sagen, bumm, um 4 fällt hier mein Bleistift, sondern ich gehe hier wirklich gerne hin. Ja. Also mir macht der Beruf unheimlich viel Spaß. Und gerade so neue Sachen wie der Winterbock, wo man was Neues ausprobiert und wo so ein bisschen Herausforderung drin ist, funktioniert das überhaupt? Kriegen wir das überhaupt hin? Mit dem Equipment, was wir haben, mit den Gefäßen, mit den Prozessen, das ist dann besonders spannend, ja, weil das kann ja theoretisch auch in die Hose gehen. Von daher ist da sehr viel Spannung drin, ist zum Glück nicht passiert. Und wenn dann hinterher noch was rauskommt, wo die Leute sagen, Mensch, das schmeckt ja richtig gut, also A, schmeckt es mir gut und die Leute sagen das Gleiche dann auch noch, dann gibt mir das total viel Erfüllung. Also von daher ist das echt ein toller Beruf, den ich jeden Tag wieder gerne mache.
Als ich letztens das Winterbock probiert habe, habe ich mir gedacht, das ist doch geil, wieso gibt es das nicht das ganze Jahr über?
Ja, das passt nicht. Also wenn Winter ist, draußen ist kalt, draußen ist dunkel, man hat auch ganz viele Feste, man hat Weihnachten oder St. Martin oder was es alles so im Winter gibt, da sitzt man auch viel drin und da passt so ein schwereres, so malzlastiges, süßes, alkoholhaltigeres Bier mit so einer schönen fruchtigen Note, das passt da super rein. Auch zu dem Essen, was es dann gibt. Ja, also dann gibt es ja meistens schwerere Sachen. Man isst einen Braten zu Weihnachten oder eine Gans oder sonst was. Da passt einfach so ein Bier super gut zu. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im Hochsommer bei 30 Grad, man sitzt da irgendwie am Pool und jetzt kommt da so eine Flasche Winterbock mit 7% Alkohol und sehr malzlastig, das passt nicht. Da will man eher leichtere Sachen haben, die erfrischend sind, die einfach leicht sind, die gut trinkbar sind, was jetzt nicht heißt, dass der Winterbock nicht gut trinkbar ist. Aber das würde jetzt nicht passen. Da bei 30 Grad könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, trinke ich mal 3 Flaschen Winterbock. Ja, also da gibt es dann, das ist mehr so Pilzsaison oder vielleicht ein Lightbier oder Leichtbier oder sonstiges. Da passt jetzt der Winterbock nicht unbedingt rein.
Ja, und man hat ja auch nichts mehr, worauf man sich freuen kann sonst. Ne? Also man
das ist ja. der nächste Punkt, den ich auch den Leuten immer sage, warum gibt es das nicht das ganze Jahr? Ja, warum gibt es nicht das ganze Jahr Sommerferien und warum ist nicht jeden Tag Weihnachten? Weil man sich dann einfach nicht mehr darauf freut. Dann wird es einfach normal. Ja, wenn immer Ferien sind, dann habe ich nicht dieses, oh, bald sind Sommerferien und ich freue mich auf meinen Urlaub oder bald ist Weihnachten und die Geschenke kommen. Wenn das normal ist, dann ist das sowas, ja, nichts Besonderes mehr, genau wie du sagst. Und von daher haben wir gedacht, nee, machen wir nicht. Also wir machen immer eine Limited Edition, haben wir letztes Jahr gemacht, wobei die schon sehr knapp war, und dieses Jahr auch wieder. Und dann ist das was Besonderes und die Leute freuen sich drauf. Ich selbst freue mich auch drauf und die Kollegen, das merkt man wirklich. Mensch, der Bock kommt jetzt wieder und irgendwann ist der auch weg. Und dann kann man sich wieder, ja, wenn er weg ist, kann man sich wieder freuen auf die nächsten Monate, wann er dann irgendwann wieder da ist, ja.
Ja, ich habe letztens auch im Supermarkt geguckt, also Limited Edition heißt in dem Fall nicht, dass es so verfügbar ist wie Toilettenpapier in manchen Supermärkten, sondern man kann es auch kaufen, nur halt nicht unbegrenzt, mit unbegrenztem Zeitrahmen.
Genau, und die Menge ist auch limitiert. Also das liegt auch ein bisschen an dem Hopfen, also an dieser Spezialhopfensorte Kalista. Der ist jetzt nicht so verfügbar wie alle, oder nicht alle, sondern wie viele andere Hopfensorten. Und von daher ist es irgendwann schwierig, den auch zu bekommen. Und dadurch ist auch so eine gewisse natürliche Mengengrenze gegeben. Also nicht nur die Zeit ist limitiert, sondern auch die Menge, die wir gebraut haben. Aber auf jeden Fall ein bisschen mehr als letztes Jahr, weil da war es schon sehr knapp.
Das ist jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber warum heißt es denn eigentlich Bock?
Ja, da gibt's, also es hat mit dem Tier nichts zu tun, hat auch nichts, ich habe Bock auf Bier oder so, sondern es kommt eigentlich aus der Geschichte. Also zumindest gibt es so eine Geschichte, dass es so sein soll oder gewesen sein soll. Und zwar kommt das Bier aus Einbeck. Also es gibt ja diese niedersächsische Stadt Einbeck. Die müssen so im 14., 15. Jahrhundert ganz gutes Bier gebraut haben, auch ein bisschen stärker. Und dadurch, dass das Bier stärker war, konnte man das auch weiter exportieren. Also es hat sich ganz gut gehalten, ist nicht nach ein oder zwei Wochen schon schlecht geworden. Und das haben die Einbecker auch gemacht. Also sie haben das sehr, sehr weit innerhalb Deutschlands, sogar in ganz Europa exportiert. Und unter anderem auch nach Bayern. Ja. Also gerade die bayerischen Herzöge damals, muss man sich vorstellen, Bayern war ja eigentlich mal ein Weinland, also vor dem 30-jährigen Krieg und vor der sogenannten kalten oder kleinen Eiszeit, waren die eigentlich mehr weinfixiert und dann kam so langsam das Bier auf und die Herzöge mochten dieses Einbecker Bier wohl ganz gut und haben davon sehr viel nach Bayern importiert. Und irgendwann hat der bayerische Herzog dann gedacht, warum muss ich das Bier eigentlich immer da in Einbeck kaufen? Wir können das auch selber brauen. Hat dann versucht, das selbst hinzukriegen, hat nicht so ganz funktioniert. Und hat dann einen Braumeister aus Einbeck eingestellt, Anfang des 17. Jahrhunderts war das, glaube ich, der das dann da gebraut hat. Und die Bayern mochten das dann sehr gerne und haben dann gesagt, oh, ich habe heute Lust auf Bock oder im bayerischen Dialekt hat Bock oder ein Bock oder so diese bayerische Mundart, das kann ich nicht so gut nachmachen. Und daraus, das wurde immer weiter verkürzt und dann hieß es nur noch Bock und irgendwann nur noch Bock. Ja, und dann hat man im Gasthaus dann einfach bestellt, ich hätte gerne einen Bock. Ja, und das kommt eigentlich von dem Wort Einbeck. der Stadt, wo es ursprünglich herkam.
Da müssen wir aufpassen, dass sich das nicht noch weiter verkürzt und es irgendwann einfach nur noch B heißt. Ne? Da sind Doktoren gefragt, Dr. Stefan.
Genau,
da muss man. B, ja. Also Bitburger, Winterbock gibt es überall dort, wo es gut sortiert Bier gibt, allerdings nur in limitierter Auflage. Das heißt, schnell, sonst ist es weg. Für alle, die jetzt Bock aufs Bock bekommen wollen, vielleicht nochmal kurz und prägnant erklärt, was habe ich von diesem Bier zu erwarten? Was ist das für ein Erlebnis?
Ja, das Fruchtige hast du ja schon gesagt. Also man bekommt wirklich so eine sehr fruchtige Aprikose-Maracuja, würde ich die Früchte beschreiben. Wobei das bei jedem so ein bisschen individuell ist. Diese Note kommt relativ gut rüber und dominiert am Anfang. Gleichzeitig hat man aber vom Malz, da ist ja sehr viel Malz dran. Wir haben auch übrigens ein Spezialmalz darin verarbeitet, spezielles Karamellmalz, also ein karamellisiertes Malz. Und auch dieses Aroma kommt ganz gut rüber. Also man hat so eine Süße gepaart mit diesem fruchtigen Aroma des Hopfens. Das ist so der erste Eindruck, wenn man daran riecht. Und das Gleiche passiert auch, wenn man es trinkt. Also dann kommt auch diese Süße vom Malz, diese kleine Karamellnote, nicht zu viel, die kommt, das ist so der erste Eindruck im Mundgefühl. Und dann kommt auch eine gewisse Bittere im Hintergrund dazu. Also nicht nur von dem Hopfen, den wir jetzt, dieser Kalisterhopfen, sondern wir haben ja auch in der Würzepfanne Hopfen gegeben, ganz normal, wie wir es beim Pilsener Bier auch machen. Nicht so viel, aber es ist trotzdem auch dort gehopft. Also eine gewisse Bittere kommt auch zum Tragen und die harmoniert unheimlich gut, finde ich, mit dieser Malzsüße. Das ist überhaupt eine wichtige Kunst des Brauens, meiner Meinung nach, dass man es hinkriegt, die Hopfenbittere und das Hopfenaroma gut einzubetten in den Malzkörper. Ja. Also ich will nicht wegschießen, dass ich irgendwas habe, was super bitter ist und wo überhaupt kein Körper hinter ist. Und auch nicht umgekehrt, wo ich gar keine Bittere habe oder nur ganz wenig. Aber ich habe ein unheimlich mastiges, schweres, malziges Bier. Das ist zumindest mein persönlicher Geschmackseindruck. Das harmoniert nicht so gut. Und bei dem Bier harmoniert das meiner Meinung nach ganz gut. Ja. Und und dann trinkt man das Stück das Ganze runter, dann hat man am Schluss noch so eine leichte Bittere, die muss man vielleicht auch wissen, die Sensoren für die Bittere, die sind relativ weit im Rachen hinten drin, im Gaumenbereich, deswegen schluckt man Bier auch, wenn man es verkostet und nicht wie die Winzer spucken sehr oft aus, den Wein, wenn.
Das finde ich ja sehr sympathisch bei Bierverkostungen. Ne?
Finde ich also auch, ich kann die Winzer auch nicht verstehen.
Man schluckt es einfach, oder?
Ja. Also Bier schluckt man unter anderem aus diesem Grund, ja, weil die Bittere wirklich erst sehr spät im Rachenbereich empfunden wird und die möchte man ja auch beurteilen. Und das Wichtige ist, dass die ja nicht nachhängt. Also es soll nicht eine Bittere sein, wo man dann eine halbe Stunde später noch sagt, oh, die hängt mir jetzt immer noch im Hals und ich kann jetzt gar nichts mehr essen, weil alles schmeckt bitter, sondern die muss auch irgendwann wieder weggehen und ich denke, das haben wir bei dem Bock ganz gut hingekriegt. Also es ist angenehm, man merkt die und die ist dann auch wieder weg. Und dann hat man schon wieder Lust auf den nächsten Schluck. Ja.
Also Abmarsch ins Internet auf happybier.de und bier-deluxe.de. Gibt es vielleicht noch Winterbock für euch? Probiert's aus, ja, schaut euch die Seiten an. Und Dr. Stefan Meiner, vielen Dank für das Gespräch. Ich überlege ja schon, ob ich Brauwesen studiere.
Also Meister kann man schon in 2-3 Jahren machen, ein Braumeister an der Handwerkskammer und dann kann man noch studieren, dann wird man Diplom-Braumeister, braucht man so 5-6 Semester dafür.
Okay, nee, ich mache das mit dem,
braucht man dann 10 Semester.
Ja, also ich mache das mit dem Bitcast, ihr bringt mir das alle bei.
Gerne.
E-Learning
hier. Komm vorbei, ich zeige dir gerne die Brauerei und alles, worüber wir gerade gesprochen haben. Ja.
Das mache ich natürlich total gerne, sobald das wieder geht. Dr. Stefan Meiner im Gespräch. Winterbock war unter anderem das Thema. Er hat uns so ein bisschen Einblicke gewährt in das Leben eines ersten Braumeisters bei Bitburger. Das und noch viel mehr findet ihr natürlich im Bitcast. Ich führe hier ganz viele Gespräche mit Menschen aus dem Bitburger-Universum. Also hört euch gerne mal durch, abonniert uns und folgt uns.